Wüstewelle 96, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast im Studio Klaus C., Musiker und Autor. Und heute ist er hier als Autor seines Buches Broker, das neue Buch dabei. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Eines von vielen Büchern, du hast schon zig Bücher geschrieben, dann wie viel das war es jetzt?
Das zehnte.
Zehntes Buch, Broker, jetzt im August 2020 erschienen. Worum geht's, Klaus?
Es geht um zwei Männer, die sich in einer Hotelbar in dem Wolkenkratzer treffen und bis in die Nacht hinein miteinander reden. Es ist ein Dialogroman und er hat irgendwo auch ein Geheimnis, das während dieser Nacht, während dieser Gesprächsnacht gelüftet wird. Richtig, und es ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Experiment, das ich machen wollte, in den Dialogroman zu schreiben. Habe ich noch nie. Und ich dachte mir, gelingt mir das, ein Buch? Und dann, es muss ja auch noch spannend, es soll ja auch noch spannend sein irgendwie und den Leser sozusagen weiterhin fesseln, wenn zwei Typen miteinander sprechen, stundenlang.
Das heißt, es gibt keinen Erzähler sozusagen dann? Nee. Also nur Dialoge.
Ja, klar, es gibt schon eine Handlung zwischendrin. Es passieren Dinge in dieser Hotelbar. Aber eigentlich besteht der Roman aus dem Gespräch dieser beiden Männer.
Was sind das für Männer?
Der eine ist ein Broker, deshalb heißt der Roman Broker, und der andere ist ein Musikjournalist. Und diese beiden Männer sind tatsächlich, würde ich mal sagen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Es treffen zwei Welten aufeinander, zwei tatsächlich sehr verschiedene Männer mit verschiedenen Innenwelten.
Wenn du selber Musiker bist, dann liegt dir der Musikjournalist wahrscheinlich näher. Was weißt du über die Welt der Broker?
Über die Welt der Broker habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und habe versucht, mich hineinzudenken in einen Broker. Aber der Broker selber, es geht eigentlich weniger um seine Arbeit als Broker und an der Börse oder als freier Broker für diverse Unternehmen, sondern es geht darum, was diese beiden Männer an Lebensgeschichte, an Biografie und an Erlebtem mit sich bringen und inwieweit es zu einer Begegnung kommt. Darum geht's.
Wie treffen die sich? Ist das reiner Zufall?
Das ist reiner Zufall, dass die sich in dieser Hotelbar treffen. Der Broker ist wegen einem Seminar hier und der Musikjournalist hatte ein Interview, so wie du heute. Und verbringt dann noch die Nacht, die eine in dieser Stadt, in diesem Hotel.
Und dass sie dann quasi treffen, sitzen die an der Bar oder am Tisch?
Die sitzen an der Bar.
Und kommen dann ins Gespräch.
Das heißt, der Musikjournalist beginnt das Gespräch, er ist redseliger als der Broker. Der Broker möchte eigentlich lieber gerne allein sein. Aber der Musikjournalist lässt sich da nicht abwimmeln.
Was lässt du sie trinken? An der Bar, da gehört ja auch Alkohol dazu.
Da gehört Alkohol dazu, genau. Also der eine trinkt gerne Whisky, der andere sollte nicht, der Musikjournalist, aber er tut es dann doch. Und ein altes Laster kommt auch wieder auf dort in diesem Gespräch. Ja, sie sitzen stundenlang, sie reden, sie gehen, irgendwann geht es auch wirklich ans Eingemachte. Und deshalb ist es für beide, denke ich, eine Ausnahmesituation.
Eine weitere wichtige Rolle spielt die Musik.
Die spielt die Musik. Es gibt dort einen Pianisten, der in dieser Hotelbar sitzt. Und der spielt Jazz-Songs, seine Versionen dieser Jazz-Songs, die er spielt. Denn es ist eine Hotelbar. Vielleicht werde ich es nachher nicht lesen. Ich weiß nicht genau, ob die Stelle da kommt. Dort hängen überall schwarz-weiß Fotografien diverser Jazz-Künstler. Und ja, er spielt Stücke dieser Leute, die da gerahmt hängen.
Und die Stücke hast du auch mitgebracht heute, die wir zwischendurch hören?
Ja, die sind quasi aus dem Roman. Also, ja.
Und spielen aber dann auch, weil du hast sie ausgewählt, dass er sie spielt, spielen die auch, welche Rolle spielen sie für dich?
Die Jazz-Songs an sich, nun ja, ich habe ja hier bei euch 8 Jahre lang eine Jazz-Sendung gemacht und war auch Musikjournalist, das muss ich dazu sagen. Ich war nicht Broker, aber ich war Musikjournalist. Und deshalb ist der Jazz spielt schon auch eine große Rolle in meinem Leben.
Und jetzt hast du auch ein paar Lesepassagen mitgebracht. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Ja?
Ist ja gut, alles klar. Broker. Die Hotelbar im Halbdunkel.
die Schritte weich, vom Teppich abgefedert. Polstergeruch empfängt ihn, ledernes Fluidum. Vermischt mit dem kalten Rauch der Zigaretten, die hier geraucht werden dürfen. Scharlachrote Cocktailsessel, ausschweifende Sofas an den Wänden. Und den halben Tag schon freut er sich auf seinen abendlichen Highland Single Malt Scotch. Jetzt will er ihn genießen, ungestört, das Abendritual, die Belohnung, die Besinnung. Nach all den Gesprächen in den Konferenzräumen, all dem Reden der vielen Worte, den Zahlen, die eifrigen, ehrgeizigen Gesichter, all das Werben, Informieren, Gewinnen wollen, all das Schleimen. Man kann es oft nur mit einem Scotch ertragen. Oder auch mit zweien. Das weiß er von sich. An der Bar sind sämtliche Hocker noch unbesetzt, so hat er es sich gewünscht. So war es bis jetzt jeden Abend. Auch an den Tischen sitzen noch keine Gäste, das ist gut so. Bis jetzt nur das sanfte Klirren von Gläsern und Flaschen vom Barkeeper erzeugt. Das ist wirklich gut so. Seit 3 Abenden steuert er sofort nach den Sitzungen in die Bar. Sitzt, trinkt schweigend. Von Zeit zu Zeit betrachtet er die Schwarz-Weiß-Fotografien der Jazzmusiker an den auberginefarbenen Wänden und fragt sich, welche Art Leben sie wohl geführt haben. Das alles seien Jazzgrößen aus den 1930er, 40er, 50er und 60er Jahren, hatte ihm der Barkeeper am ersten Abend erklärt. Er hatte kurz die Augenbrauen angehoben. Er setzt sich an seinen Lieblingsplatz, ganz ans Ende der Bar, und grüßt den Barkeeper, der ihm bei seinem Eintreten den Rücken zugewandt hatte. »Das Gleiche wie immer?«, fragte der Mann hinter der Theke mit unbeweglicher, aber nicht unfreundlicher Miene. Er nickt und löst die Krawatte ein wenig. »Verdammt«, denkt er, »welcher Vollidiot hatte sich nur dieses unförmige, ungemütliche, völlig unnütze Kleidungsstück ausgedacht? Eine Krawatte. Und zu welchem Symbol hatte es sich entwickelt?« Er knöpft den Kragen auf. »Endlich«, denkt er grimmig. Die Krawatte hindert ihn daran, wenn er wütend ist, einfach loszubrüllen. Das hat er schon oft bemerkt. Nach Losbrüllen ist ihm oft genug zumute, nach Schreien, nach Toben, danach etwas oder jemanden zu schlagen, danach alle Schleusen zu öffnen, alles herauszubrüllen, unsagbar laut und gewaltig. Wie ein Eisenring legt sich der zugeknöpfte Hemdkragen um seinen Hals, ein Sträflingskragen. »Galeerensträfling«, flüstert er grimmig vor sich hin. Die Krawatte schnürt ihm immer wieder die Luft ab. Mit dem Zeigefinger hinter den Hemdkragen zu fahren, sich Luft zu verschaffen, bringt meistens nur für einen kurzen Moment Linderung. Der lächelnde Barkeeper stellt behutsam den Whisky vor ihn auf die Theke. Das Getränk reflektiert die Deckenlichter. Einige Sekunden lang beobachtet er nur die Lichtspiele auf der Oberfläche des Drinks. Nein, er nimmt noch keinen Schluck. Noch nicht. Er will bersten vor Ungeduld, will es kaum noch aushalten können. So hat er auch Sex am liebsten, nach einer Ewigkeit der Erwartung, wenn er welchen hat. Das ist jedoch schon eine ganze Weile her. Er weiß nicht einmal mehr, wie lange. Ihm ist selten danach. Eine Freundin hatte ihm einmal geraten, es mit Tantra zu versuchen. Von da an hat er sich nie wieder mit ihr getroffen. »Ist hier noch frei?«, fragt eine Stimme mitten in seine Erinnerung hinein. Erschrocken wendet er sich um. »Natürlich«, antwortete er brüsk, ohne den Mann angesehen zu haben. Sogleich ärgert er sich jedoch sichtlich über seine spontane Zusage. Er will alleine bleiben, seine Ruhe haben. Der etwas heruntergekommene Typ, der sich gerade nur 2 Barhocker entfernt neben ihn gesetzt hat, kann ihm gestohlen bleiben. »Ich«, beginnt er. »Entschuldigen Sie«, kommt der Fremde ihm lächelnd zuvor, »ich sitze ungern alleine. Ich hoffe, es stört Sie nicht.« Er zuckt mit den Schultern, entgegnet. »Ich sitze sehr gerne alleine.« Der Fremde lächelt und fragt verlegen, »ist der Pianist noch gar nicht aufgekreuzt?« »Seit 3 Abenden sitze ich nun schon hier. Einen Pianisten habe ich bisher noch nicht gesehen«, antwortet er. »Heute Abend soll hier Live-Jazz gespielt werden«, erklärt der Fremde, »dort hinten am Klavier.« Er schaut sich um, betrachtet im hinteren Bereich das Klavier auf der kleinen Bühne. »Live-Musik«, wiederholte er ein wenig abfällig. »Wenn's sein muss.« »Das ist großartig«, entgegnet der Fremde lachend. »Sie werden sehen. Nein, hören.« Einer, der über seine eigenen Witze lacht, murmelt er leise vor sich hin. Der Fremde überhört das Flüstern und bestellt einen Cognac. »Cognac«, sagt er, »das Gesöff meines Vaters.« Er hat es literweise in sich hineingeschüttet, mit Cola vermischt. Cola Schuss nannte er das. In den letzten Jahren seines Lebens war es allerdings zunehmend mehr Schuss als Cola. Er grinst kühl und schaut sich den Mann genauer an. Der Typ ist bestimmt 10 Jahre älter, vielleicht 15. Schütteres Haar, ungepflegte Erscheinung, speckige Jeans, Turnschuhe, ein farbiges Hemd, hellgraue Stoffweste und ein dunkelgraues Jackett darüber. Wie ist der überhaupt hier hereingekommen? Draußen vor der blank geputzten riesigen Fensterfront ist die Dämmerung nun vollends in Nacht übergegangen. Wegen der gedämmten Beleuchtung in der Bar sieht man fast ohne störende Spiegelungen auf die Stadt hinunter. Ein wahres Lichtermeer in alle Himmelsrichtungen. Die Skyline mit den Hochhäusern glitzert weit in den Nachthimmel hinaus. »Beeindruckend, all diese Lichter, finden Sie nicht?«, sagt der Fremde. »So ist das eben in einer Hotelbar im 18. Stock eines Hochhauses.« Der Fremde nimmt einen Schluck aus seinem Cognac-Glas und schnalzt mit der Zunge. »Haben Sie den Auflauf an Fans heute Abend vor dem Hotel bemerkt?« »War ja nicht zu übersehen«, sagt er. »Vermutlich irgendein Schlagerstar.« Er nippt verächtlich an seinem Glas. »Ein Rap-Musiker«, wirft der Fremde belehrend ein. Er mustert ihn fragend. »Rap? Sie wissen schon, die Musikrichtung«, erklärt der Fremde. »Natürlich, was denken Sie denn?« »Entschuldigen Sie, es tut mir leid, es war keineswegs persönlich gemeint.« »Überflüssig«, sagt er, schwenkt den Scotch und nippt erneut. »Alles Plattitüden.« »Nicht alles«, widerspricht der Fremde. »Natürlich«, entgegnet er, »Großmäuler, Posaunen ihren Scheiß von Banden kriegen und Bitches in die Welt. Dieser ganze unnötige Ballast von Ehre, Kampf und Bestehen, billigen Huren oder ehrbaren Bräuten, die sie verehren wie ihre Mütter. Und gerade die verehrten Mütter sind es doch, die an den Taten ihrer Söhne leiden. Ehre, Stolz, Eigenliebe und Hass sind die Botschaften dieser Söhne. Rivalisierende Gangs, testosterongesteuerte Proleten und hirnlose Mädchen, deren ganzer Ehrgeiz es ist, die Pussy einer dieser Typen zu sein.« Er nimmt einen Schluck. »Ich denke, es ist die letzte große Bewegung mit der Kraft, viele zu vereinen. Musikhistorisch gesehen«, betont der Fremde. »Musikhistorisch? Was sind Sie, Musiker?« »Nein, ich bin Musikjournalist, allerdings für Jazz.« »Na sowas«, bemerkt er wie nebenbei. »Wen vereinen Sie denn, Ihre Rapper? Das ganze Junggemüse, das vor lauter Langeweile und Aggression nicht weiß, wohin mit dem Frust? Unfähig, die eigene Perspektivlosigkeit zu töten? Ideenlos. Stattdessen singen sie vom Killen der Feinde. Also wenn das ihre letzte musikhistorische Bewegung von Bedeutung sein soll, dann packen sie schon mal ihren Koffer«, schließt er höhnisch grinsend. »Ich denke, Sie haben es ein wenig vereinfacht dargestellt, denn«, beginnt der Fremde. »Vereinfacht«, unterbricht er ihn. »Quatsch! Eine Bewegung, sagen Sie? Sollten Bewegungen nicht zu etwas Größerem als zu sich selbst führen? Diese Musiker mit ihren Plattenverträgen und dicken Konten sind doch nur die Dukatenesel der Plattenbosse.« Der Fremde meint, sich räuspernd, »das Geschäft funktioniert nicht ganz so schwarz-weiß, wie Sie es darstellen, auch wenn es mitunter ganz schön schäbig ist. Und ich denke auch, nicht alle Rap-Musiker passen in Ihre Schablone.« »Ach nein?« »Nein«, entgegnet der Fremde, »einige unter Ihnen haben durchaus etwas zu sagen und schielen nicht nur nach dem Geld. In ihren Texten machen sie den jungen Menschen Mut, sich dem Leben zu stellen, sich selbst und den ewigen Ängsten. Die Jugend braucht so etwas. Jugend braucht Vorbilder.«
Klaus C. aus seinem Roman Broker. Die Protagonisten treffen sich in der Hotelbar und dann kommt irgendwann der Pianist.
Ja, richtig, genau. Der Pianist kommt. Ich wusste jetzt nur nicht, wie lange soll ich noch lesen, bis der Pianist kommt. Der Pianist taucht auf und geht schweigend an ihnen vorüber, nickt ihnen zu, begrüßt sie und setzt sich dann an sein Klavier und spielt den ersten Song des Abends.
Und den hören wir jetzt.
Genau, das ist ein Klassiker.
Take 5 von Dave Brubeck, ein Klassiker, den du magst und deswegen dann auch prominent an erster Stelle platziert hast?
Ja, weil ich vielleicht sogar wie viele, ich glaube, das ist sogar fast ein bisschen ein Klischee, wie viele als junger Mann über diesen Song zum Jazz kam.
Fünf Vierteltakt. ist es.
Gell? Ganz genau.
Also auch was nicht ganz leicht zu spielen.
Nein, und es Paul Desmond hat ihn komponiert, also nicht Brubeck, sondern sein Altsaxophonist Paul Desmond.
Here we go, Dave Brubeck, Take 5. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Klaus C., Autor und Musiker und ehemaliger Musikjournalist. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Broker. Und da sitzen ein Broker und ein Musikjournalist eine Nacht lang zusammen in einer Hotelbar im 18. Stock eines Hochhauses. In was für einer Stadt? Erfährt man das auch?
Das erfährt man nicht, nee.
Hast du dir... Bewusst? Hast
ganz, ganz bewusst.
Aber in den USA spielt?
Es spielt auch nicht in den USA.
Ist auch nicht, also nee, zeitlos, nee. Raumlos.
Zeit und raumlos, das wollte ich eigentlich ganz, ganz bewusst so machen, damit man einfach, damit dieses Gespräch, ja, die ganze Konzentration irgendwie beansprucht, weißt du, und du dich darauf konzentrierst. Dieses Gespräch zwischen diesen beiden Männern in einer Hotelbar im 18. Stock eines Hochhauses.
Wie viel steckt von dir drin? Welche Figur steht dir näher und was kannst du da alles einfließen lassen?
Ich bin beide. Ich bin eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit. Eigentlich nicht, sondern ich bin beides. Also weißt du, die Sache ist, dass ich beide verstehe und beide nachempfinden kann, was sie da bewegt, wer sie sind, was sie denken und wie sie fühlen. Ich verstehe tatsächlich wirklich beide. Ja.
Wir haben sie jetzt gerade erst kennengelernt. Wie entwickeln die sich? Willst du es erzählen oder lernen wir das anhand einer weiteren Lesepassage kennen? Nee,
die entwickeln sich tatsächlich, das war ja das Experiment, dieses Experiment mit dem Dialogroman, die entwickeln sich tatsächlich über das Gespräch. Also ich wollte auch jetzt bei dem Buch, was ich bei den anderen natürlich nicht mache, bei dem Buch nicht hineinschauen in die Protagonisten und jetzt ihre Gedanken, Gefühle. Und es gibt auch keine Erinnerungen, die erzählt werden. Also die der Autor erzählt, die ich erzähle, okay? Sondern es geht nur um dieses Gespräch. Der Leser lernt diese beiden Männer und ihre Haltung und ihre Gefühlswelt nur kennen dadurch, was sie sagen. Das war eine Herausforderung eigentlich auch für mich jetzt, das mal zu unterlassen, was ich sonst ja mache. Du erzählst ja dann die Lebensgeschichte durch Rückblenden, Erinnerungen, oder kriegst die Gefühlswelten mit in der Situation, die Gedanken. Das wollte ich hier jetzt alles mal nicht machen. Ich dachte, okay, die zwei lernen sich auch nur so kennen, wie dadurch, was sie sich gegenüber sagen. Ja. Und das wollte ich auch dem Leser. Der Leser lernt sie genauso kennen. Auch er erfährt nicht mehr.
Wusstest du trotzdem vorher schon genau, worauf es hinläuft? Oder hast du dich beim Schreiben da auch überraschen lassen? Bisschen, was die dann sagen?
Ja, ja. Natürlich beides. Ich wusste, wo es hingehen soll. Und der Broker ist auch jemand, der durch ein längeres Erlebnis in der Kindheit so ist, wie er ist. Das war schon klar. Da wusste ich, wo es hingehen soll. Aber es ist wie immer auch, dass das während dem Schreiben, du kriegst Eingebungen, du hast eine neue Idee oder ja, das geht dann auch mal woanders hin. Aber im Großen und Ganzen wusste ich natürlich, wo es hingehen soll.
Und hattest auch die Biografien der Protagonisten dann schon so im Kopf, wie du es aber eben nicht erzählst?
Richtig.
Die ganz mitschwingen.
Genau. Ganz genau. Das mache ich, bevor ich ein Buch schreibe, auf jeden Fall. Ich setze mich hin und entwerf eine Biografie und später schaue ich dann, was gebrauche ich im Normalfall, was gebrauche ich, was kommt alles rein. Aber es gehört halt zu dieser Färbung des Menschen. Es ist interessant, ich habe von Heinrich Böll, der ja mein größtes Vorbild ist als Schriftsteller und Bürger, ich habe von Heinrich Böll übernommen. Ich habe mal gelesen, Böll hat sich hingesetzt und seinen Protagonisten entworfen und hat ihnen eine Farbe zugeteilt. Ja, und das habe ich von ihm übernommen, weil ich finde, das ist richtig, richtig toll, was er da gemacht hat.
Und welche Farbe hat jetzt der Broker und welche der Musikjournalist?
Der Broker hat die Farbe lila bekommen und der Musikjournalist ein schwaches Rot, das ein bisschen zum Braun neigt.
Und wofür steht das? Wofür stehen die Farben?
Für die Wesensarten dieser beiden. So für das, wie sie sind, was sie fühlen und denken und wo sie in der Welt stehen.
Ist das Eingebung oder Analyse oder wie kommst du dazu, zu den Farben?
Ja, Eingebung. Wie fühle ich den Broker und wie fühle ich den Musikjournalisten? Der Fremde, der ja nur als Fremder bezeichnet, was ja auch so ein Ding ist. Also die sagen sich auch ihre Namen nicht an diesem Abend. Ja, siezen sich halt und das war's. Ja, Eingebung, denke ich.
Und dann hast du immer so eine Art, eine lila Vision dann?
Der ist eingefärbt. Wenn ich dann an ihn denke und wenn er spricht, dann ich mit ihm, also während der Schreibpausen, trage ich natürlich meine Protagonisten und die Story und das Buch mit mir herum. Aber die sind dann eingefärbt. Das ist gut. Das ist gut, das ist hilfreich. Sie können sich nicht an einem Abend so ändern, weißt du, dass der plötzlich von lila dann zu gelb wird, weil er jetzt durch das Gespräch mit dem Fremden schaut er plötzlich die Sonne in sich und dann strahlt er halt. Das ist irgendwann natürlich unrealistisch. Ich glaube nicht, dass sich ein Mensch während eines Gespräches, selbst wenn er einen ganz wichtigen Impuls kriegt, dass er seine Grundfarbe ändert.
Es ist ja dann, auch wenn es ein langer Abend ist, es ist ja trotzdem ein sehr kleiner Ausschnitt eines Lebens. Ganz oder genau. Ja. So die eine Abend, der eine Abend in der Hochhausbar.
Ja, aber die beiden werden, die gehen weit. Die beiden gehen weit während dieses Gesprächs. Es wird wirklich ins Eingemachte gehen und der Broker ist ein schonungslos, ehrlicher Typ. Radikaler Mensch. Natürlich gibt es einen Grund, warum er so ist und warum er auch irgendwie so ein bisschen so eine innere Aggression hat. Aber die beiden gehen während dieses Abends sehr weit.
Lass uns nochmal eintauchen in das Gespräch des Brokers mit dem Musikjournalisten. Wo sind wir jetzt?
God Bless the Child heißt dieses Kapitel. Die Kapitel sind nach den Jazz-Songs benannt, die der Pianist spielt. Der Fremde zündet sich eine Zigarette an, zieht mit geschlossenen Augen und bläst den Rauch zur Decke. Gerade verklingt der Schlussakkord. Der Pianist verbeugt sich leicht in Richtung der beiden an der Bar sitzenden Männer. Der Fremde bedankt sich mit einer Geste und einem Lächeln, die der Pianist mit einem kaum sichtbaren Kopfnicken entgegennimmt. Musiker wollen stets gehuldigt werden, sagt der Fremde, mild lächelnd ihm zugewandt. Nicht nur sie, entgegnete er. Aber sie ganz besonders, erklärt der Fremde kennerisch, muss wohl an der Musik liegen. Von allen Künsten ist sie doch die mächtigste. Sie trifft den Menschen direkt in die Seele. Musiker sind die wahren Könige dieser Welt. Dachte, das wären die Dichter, wirft er grinsend ein. Das sind sie doch schon lange nicht mehr, lacht der Fremde auf. Lesen Sie etwa noch Gedichte? Die letzten in der Schule. Kästner, glaube ich. Oder war es Tucholsky? Ich weiß es nicht mehr. Sehen Sie, das meine ich. Lesen Sie denn Gedichte? Der Barkeeper stellt einen Aschenbecher zwischen die beiden Männer und blickt rasch, kaum merkbar, von einem zum anderen, scheint die Antwort abzuwarten, wendet sich jedoch im nächsten Moment wieder ab. Von der Bühne erklingen die Noten eines neuen Stückes, schleppend, bedächtig, nach Blues klingend. Der Pianist lächelt einen Moment herüber zu den beiden Männern, schließt dann die Augen und scheint in dem Song zu versinken. Der Fremde wiegt anerkennend den Kopf. Nicht schlecht, sagt er. Gar nicht schlecht. Er schaut ihn fragend an. Was meint sie? Die Eröffnung des Songs, erklärt der Fremde. Großartig. Eine kleine Improvisation. Erst jetzt ist er im Thema. Aha, meint er. und blickt zur Bühne. »Es war vielleicht Ihr bekanntester Song«, erklärt der Fremde. »God bless the child. Ich meine, Billie Holiday. Ihr Porträt hängt dort hinten, wie ich gesehen habe, links neben der Bühne. Sehen Sie, die Dame mit der Blume im Haar.« Er neigt sich ein wenig zurück, um die Porträts an der Seitenwand zu betrachten, und nickt, als er es entdeckt. »Billie Holiday war die größte Jazzsängerin des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen«, erklärt der Fremde. »Ihre Stimme, ihr Timing und ihr Gefühl für Songinterpretationen waren unvergleichlich. Sie wurde als Kind vergewaltigt. Ihre Mutter schickte sie auf den Strich, wo sie zusätzlich misshandelt wurde. Sie hatte zeitlebens die falschen Männer, wurde heroinsüchtig, war außerdem Alkoholikerin.« »Dann passt dieser Song ja bestens zu ihr«, entgegnete er. Der Fremde forscht angespannt im Gesicht seines Gegenübers, ob diese Bemerkung eben als Spott gedacht war, lässt aber nach einigen Augenblicken die Schultern sinken und zieht beruhigt an seiner Zigarette, bläst den Rauch aus dem Mundwinkel und meint, das kann man wohl sagen, obwohl ihr Lied Strange Fruit sicherlich noch die größere Bedeutung hatte. Er schaute den Fremden fragend an und kippte den restlichen Scotch hinunter. Eine Handvoll Männer in Anzügen kommen gemeinsam zu den Milchglas-Schwingtüren der Bar herein. Plaudernd, palavernd, möchte man fast sagen. Einer muss gerade einen Witz gerissen haben, alle lachen. Sie beide blicken verärgert Richtung Türe, von wo der Lärm kommt. Der Barkeeper fordert sie höflich auf, sich im Hinblick auf den Pianisten und die anderen Gäste in angemessener Lautstärke zu unterhalten. Hörbares Murren. Die fünf Männer setzen sich umständlich und geräuschvoll an einen Tisch in der Nähe der Bühne und lachen weiter. »Teilnehmer meines Wirtschaftsforums«, sagt er gereizt, »kommen wohl, um fürs Finale in irgendeinem Tanzschuppen vorzuglühen.« »Was sind Sie denn von Beruf?«, fragt der Fremde interessiert. »Broker«, sagt er. »Broker? Hat das nicht irgendwas mit Börse zu tun?« »Das auch, ja.« Barkeeper bringt einen Scotch und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten durch die neuen Gäste. »Ist schon okay«, meint der Fremde. Der Broker nickt schweigend. »Was ist nun mit Strange Fruit?«, fragt er nach einer Weile. »Strange Fruit?«, wiederholt der Fremde verwirrt. »Ach, sind wir bei dem Song stehen geblieben?« »Sie sind dort stehen geblieben.« »Stimmt, ich erinnere mich.« »Ja«, fährt der Fremde fort, »Billie Holiday hatte 1939 den Mut, ein Lied über den Rassismus in den USA zu singen. Vielleicht als eine der ersten überhaupt. Vielleicht war sie damit auch wirklich die Erste, eine ungeheure Tat jedenfalls, ungeheuer mutig, wie ich finde. Sie selbst hatte erheblich unter dem Rassismus zu leiden. Der Song handelte von den misshandelnden Schwarzen, die man während der Sklaverei zu Tausenden gefoltert und an Bäumen aufgehängt hatte. Ein kolossales Bild. Seltsame Früchte an den Bäumen. Billie Holiday wurde übrigens Lady Day genannt.« Und jetzt haben wir von Strange Fruit gehört, aber eigentlich wollen wir God Bless the Child spielen.
Ja. Und warum heißt der Lady Day?
Das weiß ich nicht.
Das ist einfach...
Keine Ahnung, warum sie Lady Day genannt wurde.
Aber Billie Holiday, eine prägende Figur des US-amerikanischen Jazz.
Ja.
Erste Frau, die da so richtig bekannt geworden ist.
Ja.
Und das Kapitel hieß God Bless the Child und so heißt auch der Song.
Ja, es geht noch weiter im Kapitel. Ich habe jetzt natürlich abgebrochen. Die beiden unterhalten sich jetzt über den amerikanischen Rassismus und den Rassismus weltweit. Und es geht so langsam los, dass sie merken, hier wird heute Abend sehr viel Reibung entstehen in diesem Gespräch. Wir beide sind sehr unterschiedlicher Meinung, aber sie bleiben trotzdem dabei und suchen weiterhin die Begegnung.
Und hören Musik, so wie wir auch. God Bless the Child, Billie Holiday, Teil des Buches auch von Klaus C. Broker.
Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending it all.
Wüste Welle 96.6, Billie Holiday mit einem Lied, das vorkommt auch im Buch von Klaus C. Broker, heißt es, und da ja, ist das Thema dann vorgegeben. Über die Sängerin Billie Holiday kommen die Protagonisten, die zwei Männer in der Hochhausbar, zum Gespräch über Rassismus.
Ja, ganz genau. Und dann geht es weiter mit dem Kapitel Body and Soul. Möchten Sie denn gar keine Spuren hinterlassen? Fragt der Fremde. Nein, ich glaube nicht, antwortet der Broker. Wozu auch? Man wird früher oder später doch vergessen und landet im Müllschlucker der Zeit. Oder glauben Sie etwa, Ihre Billie Holiday interessiert heute noch jemanden? Natürlich, betont der Fremde. Eine Handvoll Jazzmusiker und Rezensenten vielleicht, spottet der Broker. Ist das etwa nichts? Diese Menschen wirken auf ihre Weise, erzählen davon, berichten, dass eine afroamerikanische Sängerin vor fast 100 Jahren den Mut hatte, gegen den Rassismus zu singen. Voller Angst vor der Gewalt und des weißen Hasses, den sie auf sich zog. Ich bin beeindruckt und bewegt deshalb, und ich werde es weitererzählen, werde es aufschreiben. Sind Sie etwa nicht davon beeindruckt? Der Broker antwortet nicht. Nicht nur das öffentlich sichtbare Wirken einiger weniger verändert die Welt, wie jetzt vielleicht das eines Gandhis oder Nelson Mandelas, fährt der Fremde fort. Auch kleine, winzige Spuren, welche die sogenannte Welt nicht sieht, sind ein Abdruck, den jemand wahrnimmt, der bewegt, tröstet oder Mut macht. Das klingt fürchterlich kitschig, meint der Broker. Mag sein, sagt der Fremde. Für mich ist es die Wahrheit. So sehe ich unser Leben und die Welt. Dann sind Sie ein Träumer, räuspert sich der Broker. Immer gerne, aber vielleicht nur in Ihren Augen, entgegnet der Fremde. Doch was, wenn es stimmt, was ich sage? Mir haben Billie Holidays Haltung und Handeln Mut gemacht. Ganz greifbar, und es hat Auswirkungen auf mein Leben und meine Entscheidungen. Halten Sie Billie Holidays Handeln für sinnlos oder vergeblich, weil es heute vielleicht nur noch eine Handvoll Menschen beeindruckt oder zum Nachdenken bringt? Was, wenn es nur ein einziger wäre?
Und hier kommt nochmal Billie Holiday mit ja, ihren Spuren hinterlassen. Das ist ein wichtiges Thema für dich.
Ja, ein ganz wichtiges Thema. Spuren zu hinterlassen. Und ich kann natürlich Spuren, man kann auch Spuren hinterlassen, wenn man Negatives vollbringt, wenn man Unglück über Menschen oder über die Welt bringt. Gehe ich davon aus, dass es Spuren sind, die ins Positive führen, die, naja, klassisch, kitschiger Spruch, die Welt ein bisschen besser machen. Und wenn es nur die Welt ist von jemandem, den du kennst, der ganz nahe ist, oder eben auch nicht von jemandem, den du nicht kennst, dessen Welt ein bisschen besser machen. Spuren zu hinterlassen im Leben, im eigenen Leben und natürlich in dem der anderen.
Sagt Klaus C., Autor von Broker, und der hat hier das noch ein Lied von Billie Holiday mitgebracht, Body and Soul.
So lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it?
Sorry, Billie Holiday, aber hier geht's noch weiter mit Klaus C.'s Buch Broker und einem weiteren, ja, wichtigen, auch zentralen Thema, in dem es, um das es in dem Buch geht. Und das ist, ja, dir besonders wichtig und kam so langsam, ja, bei dir auf. Worum geht's da?
Sexuellen Missbrauch. Der Broker ist jemand, jetzt verrate ich das Ergebnis, das Geheimnis des Buches im Grunde, welches gelüftet wird, macht aber nichts. Der Broker wurde sexuell missbraucht als Kind und das ist das erste Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Es gibt mittlerweile mehrere, die allerdings bis jetzt unveröffentlicht sind. Der Broker, ich will anhand dieses Menschen, wie er dem Leser hier erscheint und auch dem Fremden erscheint, versuche ich aufzuzeigen, warum er so geworden ist, wie er ist, warum er so denkt und fühlt und warum er diese radikale Einstellung hat gegenüber der Welt und den Menschen. Ich habe natürlich versucht, authentisch und realistisch zu bleiben. Ich persönlich glaube, dass es mir gelungen ist und die Leute, die es gelesen haben, sagen es auch. Sexueller Missbrauch ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in dem Buch.
Wie kam das bei dir aufs Tableau?
Durch ganz nahe Leute, die ich kenne und natürlich auch durch Schulkinder, mit denen ich gearbeitet habe, war 11 Jahre an der Schule tätig. Da kam dieses Thema auf mich zu. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir gar nicht so wirklich rausgesucht, dass ich dachte, womit beschäftige ich mich jetzt in den nächsten Jahren, sondern dieses Thema kam mir anhand dieser kleinen Menschen absolut entgegen. Dass ich dachte, okay, jetzt ich muss darüber schreiben. Ich will da meine Stimme erheben. Ich will versuchen, da meine Spuren zu hinterlassen. In ihrem Leben wurden ganz, ganz üble Spuren hinterlassen. Ich möchte jetzt zu diesem Thema meine Stimme erheben und Spuren hinterlassen.
Indem du auch ein ehemaliges Opfer dann zu Wort kommen lässt, ja?
Ganz genau, ja.
Und das prägt ein ganzes Leben?
Das prägt ein ganzes Leben, ja. Also ich habe Erwachsene kennengelernt, deren ganzes Leben davon geprägt, deren Leben davon geprägt ist, noch immer, und es vermutlich bleiben wird.
Wie schwer fällt dir es, darüber zu schreiben?
Also bei einem unveröffentlichten Roman, der noch bei mir sozusagen in der Schublade liegt, wo ich sehr detailliert werde und die Hauptprotagonistin ein kleines Mädchen ist, da fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer. Ich normalerweise überarbeite ich einen Roman, die erste Fassung überarbeite ich immer gleich. Also gut, ich lasse sie eine Weile liegen und dann gehe ich aber gleich an die erste Überarbeitung, solange das Thema noch ganz und voll da ist. Der liegt aber nun seit Monaten jetzt schon fertig in der Schublade und ich traue mich nicht richtig an die Überarbeitung ran, weil das Schreiben mich so mitgenommen hat. Dieses kleine Mädchen, diese Person, die jetzt lebt in mir, dass ich diese Überarbeitung nicht gemacht habe. Der Broker fiel mir leichter, weil der Broker mehr Abstand dazu hat, scheinbar. Und weil das ein ganz anderes Setting, eine ganz andere Erzählweise ist.
Dann lassen wir ihn nochmal zu Wort kommen.
So what? Der Barkeeper serviert die Sandwiches. Sie selbst haben vorhin die Todesstrafe für Kinderschänder verlangt, raunt der Fremde, nachdem der Barkeeper wieder verschwunden ist. Habe ich? Fragt der Broker etwas verwirrt. Der Fremde blickt ihn fragend an. Aus Ihnen soll einer schlau werden. Das gelingt nicht einmal mir selbst, meint der Broker. Doch eines ist sicher, wenn es nach mir ginge... Ach, lassen wir das. Der Fremde mustert ihn eingehend, sagt nach einer Weile. Was wäre dann? Der Broker legt das Sandwich auf den Teller zurück, von dem er gerade abgebissen hat, und beschreibt an seinem Hals die Bewegung eines Messerschnittes von links nach rechts. Haben Sie Geschwister? Fragt der Fremde nach einigen Augenblicken. Nein, Einzelkind. Aha. Und? Nichts, nichts, es ist nur... Was? Fragt der Broker ungeduldig. Es ist nichts, schon gut, versichert der Fremde. Kommen Sie, spucken Sie schon aus. Nein, ich denke, wir sollten darüber nicht sprechen. Es bringt Sie auf. Na und? Selbst wenn Sie es schaffen, sich nicht aufzuregen, denke ich, sollten wir nicht über dieses Thema sprechen. Warum nicht, betont der Broker. Keiner traut sich, darüber zu sprechen. Keiner wagt es. Ich weiß sehr wohl, worüber Sie nicht sprechen wollen, aber eigentlich doch gerne sprechen würden. Es ist noch immer ein Tabuthema, auch wenn Sie sich jetzt scharenweise outen, die Schauspielerinnen, und ihr Schweigen brechen. Vielleicht trauen sich einige der anderen auch im Windschatten dieser Bewegung zu reden. Viele werden es aber nicht tun. Den Opfern widmet man weit weniger Aufmerksamkeit als den Tätern. Der Fremde nickt zögerlich. Die Kinder haben überhaupt keine Lobby. Sie stehen völlig alleine und einsam. ereifert sich der Broker. Ihr stilles Weinen wird nicht gehört. Ihr Zerbrechen wird nicht einmal bemerkt. Nicht an den Schulen, nicht in den Elternhäusern, nicht in den Nachbarschaften, nicht in den Familien. Keiner macht die Augen auf, sieht genau hin, hört genau zu. Niemand liest zwischen den Zeilen und schon gar niemand erkennt am Schweigen eines Kindes die Katastrophe, das Unrecht, obwohl es ein ganz bestimmtes Schweigen ist. Wussten Sie, dass es verschiedene Arten von Schweigen gibt? Weiß Ihre Tochter das vielleicht auch? Fragen Sie sie doch einmal, verdammt. Die Tochter des Musikjournalisten arbeitet mit Ex-Sträflingen. Er hat aufgebracht, die Stimme erhoben. Beim letzten Satz ist sie ihm fast weggebrochen, seine Augen glänzen. Er greift nach dem Cognac-Glas des Fremden und leert es in einem Zug. Der Fremde beobachtet ihn schweigsam und ergriffen. Sehen Sie, das meine ich. Schweigen. Wohin man hört und sieht. Nichts als Betroffenheit, Feigheit, Ignoranz. Das ist es doch. Da ist es doch umso besser, dass jetzt eine Veränderung durch die Gesellschaft geht. Meinen Sie nicht? Wirft der Fremde ein. Warum? Weil sich ein paar hundert Schauspielerinnen zu Wort melden, die sich um ihre Karriere willen nach oben gefickt haben oder nach oben gefickt wurden? Nun hören Sie mal, diese Frauen wurden ausgenutzt, missbraucht, empört sich der Fremde. Schon, aber die meisten von ihnen wussten doch, worauf sie sich einlassen, haben diese Entscheidung getroffen, haben es aus einem bestimmten Grund zugelassen. Aber wird es dadurch vielleicht besser? Entrüstet sich der Fremde. Natürlich nicht, erwidert der Broker, aber sie waren Erwachsene, haben es für ihre Ziele, für ihre Karriere getan. Sie hätten Nein sagen können. Ein 7-jähriges Kind kann das nicht. Es weiß nicht einmal, warum es geschieht. Es denkt dabei sogar noch, etwas mit ihm selbst kann nicht stimmen. Natürlich bin ich dafür, dass diese Frauen und Männer heute gehört werden müssen. Und die, die ihnen es angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Unbedingt und mit voller Härte. Aber ich sehe darin trotz allem einen gewaltigen Unterschied zum jahrelangen Missbrauch und jahrelanger Vergewaltigung eines Kindes. Sie etwa nicht? Den gibt es natürlich, lenkt der Fremde ein. Wissen Sie, dass fast alle Kinder nie wirklich gehört werden? Dass sie ihr Leben lang schweigen, weil sie irgendwann geredet und Hilfe gesucht haben, aber niemand sie ernst genommen hat? Dass sie auch später zu keinem Psychologen oder Therapeuten gehen, aus Furcht, aus Scham und die Täter nie zur Rechenschaft gezogen werden, für immer unerkannt bleiben, ohne Strafe ausgehen? Meine Tochter hat mir davon berichtet, ja. Dann sind sie ja im Bilde. Im Übrigen wie auch die ganze Gesellschaft. Nur interessiert es ebenso gut wie keinen, wenn er nicht auf irgendeine Weise involviert ist. Und selbst dann verdrängt man nur zu gerne, schaut weg, kann es sich nicht vorstellen oder will sich nicht einmischen. Zur Hölle mit den Tätern und den Mitwissern. Zur Hölle mit den Schweigsamen und Feiglingen. Zur Hölle mit ihnen. Der Broker erhebt sich bei dem letzten Wort von seinem Barhocker und verschwindet in Richtung Toilette. Der Fremde schaut ihm besorgt nach.
Klaus C. aus seinem Buch Broker und aus dem Kapitel von, ja, mit dem Song so von Miles Davis übertitelt So What.
Was natürlich provokant gemeint ist, So What, zu diesem Kapitel, wo der Broker, ja, er sich outet und erzählt, was er andeutet, was er erlebt hat als Kind.
Da geht's ans Eingemachte und wir haben jetzt gut umrissen, so wie sich das entwickelt und das Szenario und die Stimmung, glaube ich, ganz gut mitbekommen. Vielen Dank, dass du da warst, Klaus.
Ich danke dir, Hansel.
Toi, toi, toi für die weiteren Projekte, für ja, Bücher und Band.
Danke dir, ja. Das können wir gut gebrauchen jetzt in der Zeit.